Die Kirchen, die eine liturgische Ordnung haben, feiern an diesem Sonntag im Jahr immer am Ende des Kirchenjahres Totensonntag. Oder in der protestantischen Tradition wird dieser Sonntag auch Ewigkeitssonntag genannt. Das Kirchenjahr beginnt ja nicht am 1. Januar, sondern mit dem Advent und endet dann mit dem Ewigkeitssonntag, mit dem Ausblick sozusagen auf unser Ziel. Und viele Menschen gedenken der Toten oder der Verstorbenen an diesem Sonntag. Der eigentliche Sinn des Ewigkeitssonntags ist es aber auch, sich bewusster daran zu erinnern, dass das irdische Leben eben auch ein Ende hat. Wir Menschen, wir leiden alle an dieser tödlichen Krankheit, die Sterblichkeit heißt. Weltweit sterben in jeder Sekunde circa 3 Menschen. Circa 180 jede Minute, stündlich fast 11.000. Wenn das stimmt, was die Bibel uns über das Leben nach dem Tod sagt, dann kommen jeden Tag über 250.000 Menschen entweder in den Himmel oder in die Hölle. Meine bewusste erste Konfrontation mit dem Tod hatte ich so mit 5 oder 6 Jahren. Das werde ich nie vergessen. Es war abends spät, als mein Onkel Johann, der auch schon etliche Male hier in der Gemeinde war, der in Nürnberg lebt, ich glaube heute sogar Geburtstag hat, ist 86 Jahre alt, gell? Mein Onkel Johann. Taucht plötzlich spät abends auf mit verweinten Augen. Ich sehe das noch wie heute vor mir, wie er uns die Nachricht brachte, dass mein anderer Onkel, der Mann von meiner Tante Erna, verstorben sei. Ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Dieser Todesfall, der schlug wie so eine Bombe in unsere Familie ein. Denn Onkel Heinrich war jetzt 42 Jahre alt, als er starb. Niemand konnte es so richtig verstehen, warum ein Mann in der Blüte seines Lebens sterben musste. Und das erste Mal, habe ich damals empfunden, war sowas wie Verzweiflung, tiefe Trauer, Elend in dieser sonst ziemlich lebendigen, fröhlichen Verwandtschaft, die immer wieder zusammenkam und Feste feierte. Dieser Todesfall, er brachte in unserer Familiengeschichte auch eine entscheidende Wende. Wenn der Tod einen so plötzlich wegraffen kann, was ist dann der Sinn dieses Lebens? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und es dauerte nicht lange, dass meine Schwester, und die war damals eigentlich noch ein Teenager, später meine verwitwete Tante, meine Mutter, dem Fürsten des Lebens begegneten, von dem wir heute schon einiges gehört haben und noch hören werden. Und ich möchte uns einladen, an diesem Totensonntag 2019 einen Abschnitt aus Lukas 7 mit mir zu betrachten, die Verse 11 bis 17. In diesem Bericht wird uns eine außergewöhnliche Begegnung geschildert. Lasst uns diese Verse lesen. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff in tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, ganz Judäa sogar. In allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Jesus, der Gottmensch, diese einzigartige Persönlichkeit ist unterwegs. Und er zeigt seine Autorität und seine Herrlichkeit und seine Macht. Und er hat nicht nur Macht über die Natur, Macht über die Dämonen, Macht über Krankheit, so wie es Lukas in dem vorhergehenden Abschnitt von der Heilung des Dieners, des römischen Centurios berichtet, sondern er hat auch Macht über den Tod. Und deshalb habe ich diese Botschaft heute überschrieben, Begegnung mit dem Fürst des Lebens. Jesus offenbart hier seine Herrlichkeit als der Fürst des Lebens. Ein Fürst, dessen Wesenszüge Liebe und Barmherzigkeit und Mitleid und Erbarmen sind. Wenn wir dieses Bibelwort betrachten, dann wünsche ich mir, dass wir das mit einem doppelten Blick tun. Zum einen wollen wir uns vergegenwärtigen, was da wirklich geschehen ist. Ein Bibelwort ist immer auch ein konkretes, historisches Wort. Und deshalb bin ich der Meinung, man muss aufpassen, dass man ein Bibelwort dann nicht zu sehr zu sich rüberzieht, dass man es den Menschen von damals gewissermaßen unter den Füßen wegzieht. Ein Bibelwort ist ein historisches Wort und es darf uns schon wichtig sein, was damals auch konkret ablief. Also ich wehre mich gegen die zurzeit sehr gängige Meinung, ja sag mir einfach, gib mir ein paar Tipps, was damals so genau geschehen ist, interessiert mich nicht. Nee, wir wollen wissen, was auch damals geschehen ist, weil ein Bibelwort ist ein historisches Wort. Zugleich ist aber auch das Ganze ein ungeheuer wichtiges prophetisches Ereignis. Und deswegen wollen wir auch auf das Geistliche, auf das Unsichtbare blicken. Also dieser doppelte Blick. Weil dieses Ereignis ist wie alle anderen Wunder Erfüllung des prophetischen Wortes. Wenn wir uns also heute das Schriftzeugnis einer messianischen Machttat ansehen, dann sollten wir wissen, dass wir, wenn wir auf Jesus sehen, auf die höchste, auf die deutlichste, unmissverständlichste Offenbarung Gottes blicken. Der Bericht versetzt uns in eine liebliche Landschaft. Nein, lag ungefähr 40 Kilometer südwestlich von Kapernaum entfernt. Gar nicht weit von Nazareth. Und wir haben gelesen, genau, das könnte es vielleicht gewesen sein, heute Nain, ein kleines Städtchen. Ihr wart nicht dort, gell? Ja, das ist gar nicht so weit von Nazareth. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Jesus umgeben von seinen Jüngern auf diese kleine Stadt zuwandert. Damals hat man für eine Entfernung von circa 40 Kilometer, ja, vielleicht 2 Tage gebraucht. Einmal 20, dann haben wir mal ausgeruht und die anderen 20, es gab ja keine ausgebaute Infrastruktur. Aber ich glaube, wenn es nötig war, dann sind die Leute damals in der Zeit sehr wohl auch diese Strecke an einem Tag gegangen. Wir wissen nicht, wie lange Jesus von Kapernaum bis zum Nain gebraucht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass so nach einem gewissen Tagesmarsch die Stimmen etwas verstummt sind, weil wenn man bei heißer Sonne unterwegs ist, dann setzt irgendwann mal auch eine gewisse Mattigkeit ein, das wissen unsere Israel-Besucher sicherlich, eine gewisse Müdigkeit und man redet nicht mehr so viel. Jesus kommt mit seinen Jüngern und von einer großen Volksmenge begleitet, im rechten Augenblick in die Nähe des Stadttors von Nain. Und an diesem besonderen Tag finden hier am Stadttor 4 besondere Begegnungen statt. Als erstes begegnen sich 2 ganz verschiedene Menschenzüge. Wir könnten auch sagen, der Zug des Lebens begegnet dem Zug des Todes. Dass sich diese 2 Menschengruppen hier begegnen, das ist kein Zufall. Wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, können wir feststellen, dass Jesus eigentlich immer zur rechten Zeit am rechten Ort war. Auch wenn es den Anschein hatte, manchmal er kommt zu spät. Er war trotzdem am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt da. Er wusste genau, wann seine Stunde kommen wird. Jesus lebte nach einem göttlichen Terminkalender. Und weißt du, dein Leben ist auch kein Zufall. Auch nicht die miesen Umstände, in denen du dich vielleicht jetzt gerade befindest. Gott hat stets die Kontrolle über Leben und Tod. Er hat den Überblick und er sieht gerade auch den Einzelnen. Also, das ist hier schon ein mega Kontrast, wenn man sich diese 2 Züge hier ansieht, den Zug des Lebens. Er ist geführt von Jesus Christus, dem Fürst des Lebens. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Menschenmenge, die Jesus begleitete, fasziniert war von seiner Besonderheit. Jesus Christus in seiner Liebe, in seiner Sanftmut, in seiner Demut. Er war eine Persönlichkeit, die auf viele Menschen jener Zeit einen besonderen Eindruck hatte. Und ich bin sicher, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass dieser Zug des Lebens hier charakterisiert wird von Freude, von Frieden, von Liebe, von Kraft und dem Leben, das von Jesus ausging. Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Er ist der Anführer dieser Gruppe. Und am Stadttor von Nain kommt diese Volksmenge angeführt vom Fürst des Lebens auch eine ganz andere Volksmenge entgegen. Es ist ein Trauerzug. Wer führt diesen Zug an? Nun, nach den Bestattungsgewohnheiten jener Zeit war es nicht üblich, dass man zuerst einen Sarg vorantrug und dann folgt so die Volksmenge hinterher, so wie das bei uns heute der Fall ist. In Palästina wurden die Toten am späten Nachmittag ihres Sterbetages, wahrscheinlich auch wegen der Hitze, die dort ist, wegen der Wärme, noch am gleichen Tag beigesetzt. Von daher ist anzunehmen, dass sich diese Begebenheit zur Abendstunde abspielte. Und grundsätzlich wurde ein Toter außerhalb der Stadt bestattet. Nach jüdischem und talmudischen Gesetzen durfte eine Bestattung nicht in der Stadt geschehen, weil die Berührung mit dem Leichnam immer eine rituelle Verunreinigung bewirkte. Es war also Sitte, dass die Leichenzüge von diesen Klagefrauen angeführt wurden, die auf den verschiedenen Instrumenten, meistens Flöten, Zimbeln, ihre Klagemusik spielten. Und das muss eine äußerst traurige, eine melancholische Musik gewesen sein. Die gingen also diesem Trauerzug voraus. Und dann folgte die trauernde Witwe. Und auch sie ging nicht so, wie das bei uns üblich ist, hinter der Totenbahre, sondern sie ging der Bahre voran. Die Bahre, die eigentlich nur ein Brett war und auf dem wurde eben der Tote in einem Leichentuch gehüllt, die wurde meistens von Männern vielleicht so auf der Schulter getragen. Und dann war es auch eine talmudische Bestimmung, dass die Leute diese Bahre zu tragen hatten, eigentlich eher schnell dahergingen, im Eilschritt sozusagen, haben sie diesen Dienst verrichtet. Das sieht man übrigens auch heute, wenn man sieht, wie heute noch da im Nahen Osten die Toten bestattet werden, dann hat man auch den Eindruck, die laufen schier, ja, die sind so in Eile, ist auch heute eigentlich noch so. Und der Bahre folgte dann zuletzt eben die Freunde und die Bekannten. Und dieser Zug, er war gekennzeichnet von Trauer und von Schmerz und von Weinen und Leid und Trennung und Elend. Können wir ein bisschen nachfühlen, jeder, der schon mal auf einer Beerdigung war. Wir alle kennen diese Atmosphäre des Abschiedsschmerzes. Besonders dann, wenn wir selber die Betroffenen sind, wenn uns ein lieber Mensch wegstirbt, empfinden wir diesen tiefen Schmerz der Trennung. Und ehrlich gesagt, mir geht das oft so, wenn ich auf Beerdigungen bin oder auch vor einem offenen Grab stehe, auch wenn der oder die Verstorbenen gar nicht mit mir verwandt sind, dann empfinde ich so eine ganz tiefe Betroffenheit, einen gewissen Trennungsschmerz. Vielleicht werden wir bei Beerdigungen oder auch auf Friedhöfen wie heute am Toten Sonntag, wenn wir über den Friedhof gehen, selbst daran erinnert, dass wir eines Tages sterben müssen. Aber sehr häufig befinden wir uns auch in einem Trauerzug, ohne wirklich auf einer Beerdigung zu sein. Vielleicht fühlst du dich am Ende deiner Kraft, bist niedergeschlagen, tief bedrückt. Wie soll es weitergehen? Was bringt die Zukunft? Vielleicht durchlebst du gerade so eine Ehe- oder Familienkrise oder da sind gesundheitliche Nöte, die dich schier zur Verzweiflung bringen oder berufliche, finanzielle Schwierigkeiten, die dich bedrücken. Viele Trauerzüge gibt es auch heute in unserer Welt, auch in unserer Stadt. Und manchmal kann man das so an den Gesichtern der Leute ablesen, dass ihr Herz bedrückt ist, dass sie traurig sind, dass sie an etwas Schwerem zu tragen haben. Und es gibt viele Leute, die auch am Ende ihrer Spannkraft sind, aufgrund des Drucks, der auf ihnen lastet. Sie sind geplagt von Ängsten. Und ihr Leben ist ein einziger Trauerzug. Und da kann es gut sein, dass andere Menschen mitgehen, mittrauen sogar. Aber wirklich helfen können sie dann doch nicht. Und dann gibt es auch diese eine andere Tatsache, dass es auch sehr viele geistliche toten Menschen um uns herum gibt. Da ist Trauer und es werden viele Tränen geweint, auch über Freunde und Angehörige, die ohne Gott leben, die von Jesus nichts wissen wollen. Und wisst ihr, das sind meistens ganz nette, liebenswerte Menschen, die rein äußerlich voller Lebenskraft sprühen können oder strahlen können. Aber geistlich sind sie tot. Und es ist keine Hoffnung da, die über das Grab hinausreicht. Und da kann man nur beten, dass diesem Trauerzug sich eine Gruppe nähert, die ganz anders unterwegs ist, die den Fürsten des Lebens kennt und ihm folgt und die die Botschaft vom ewigen Leben und von der Hoffnung ausstrahlt und weitersagt. Da treffen also am Stadttor von Nain zwei sehr unterschiedliche Züge aufeinander. Zweitens treffen sich auch zwei ganz unterschiedliche Söhne hier. Der einzigartige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um zu sterben, und der einzige Sohn einer Witwe, der gestorben, aber bestimmt war zum Leben. Jesus Christus ist nicht irgendein Sohn, sondern er ist der Sohn Gottes. Kolosser 1, Vers 19 lesen wir, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit gegenwärtig ist. Das heißt, der Vater, Gott der Vater und Gott der Heilige Geist war in vollem Maße in ihm. Jesus Christus ist Gott in Menschengestalt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Als Jesus Christus Mensch wurde, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Und deshalb, wer Jesus sah, der sah Gott. Jesus Christus ist der einzige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um durch seinen Tod am Kreuz einen Weg zu bahnen, einen Weg zu schaffen, um uns Menschen, die wir auf dem Todeszuge sind, zurück zu Gott ins Leben zu bringen. Jesus ist der Fürst des Lebens. Dieser junge Mann, der in unserem Text zu Grabe getragen wurde, war auch der einzige Sohn einer Witwe. Der Tod dieses einzigen Kindes, der muss für diese Frau extrem bitter gewesen sein, denn in der damaligen Kultur herrschte eben diese Ansicht, wenn einer so jung stirbt, dann muss er etwas verbockt haben. Wer sozusagen die Hälfte seiner Lebenstage nicht erreicht, so hat man zum Beispiel damals von Psalm 55, Vers 24 das abgeleitet und im Umkehrverfahren sozusagen ausgelegt. Wenn also jemand die Hälfte seiner Lebenstage nicht erreicht, der muss ein Mann des Blutes, ein Betrüger, ein Verbrecher sein, sonst hätte Gott ihn nicht so früh dahingerafft. Diese Denkweise war damals tief verwurzelt im jüdischen Denken. Selbst die Jünger, die werden wohl nicht anders gedacht haben, denn wenn wir Johannes 9 lesen, da fragen sie einmal Jesus, als sie einem Blinden begegnen: Rabbi, wie kommt es, dass dieser Mann hier blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Und Jesus antwortet: Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden, lesen wir dort. Jesus war Jude und er kannte ganz genau die Denkweise seines Volkes. Aber er kannte auch das ganze Herzeleid, den tiefen Schmerz und diese innere Anfechtung der einsamen Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trug. Und er geht auf diese Frau zu und es findet da am Stadttor von Nain noch eine dritte Begegnung. Hier begegnen sich auch zwei Leidende. Eine leidende Witwe und unser mitleidender Herr. Dass sie eine Witwe war, bedeutete, dass sie irgendwann auch ihren Mann verloren hatte. Wie muss sich diese Frau doch als besonders gestraft und gerichtet gefühlt haben? Und war auch noch ihr einziger Halt im Leben von ihr weggerissen worden, weil ihr verstorbener Sohn wäre für sie doch der Versorger im Alter gewesen. Es gab ja damals kein Sozialwesen, keine Pflegeversicherung. Die Eltern waren auf die Versorgung durch die Kinder angewiesen. Und plötzlich war diese Witwe ganz allein, ohne Stütze, ohne Hilfe. Und dann haben wir gelesen hier in Vers 13, als der Herr die Frau sah, ergriff in tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Jesus wurde nicht um Hilfe gebeten, aber er sah diese weinende Witwe und es berührte sein Herz. Jesus ist nicht oberflächlich, geschäftlich und kühl, sondern voller Liebe und Mitgefühl und Barmherzigkeit, voller Menschenfreundlichkeit und Güte. Und er konnte nicht einfach an einem solchen Leid vorbeigehen. Und weißt du, er sieht auch dich und es berührt ihn tief in seinem Herzen. Er weiß um deine Sorgen und um deine Ängste, um deine Trauer, um deine Zweifel. Und er hat deine Tränen gesehen. Er kennt deinen Kummer und Schmerz und er weiß um alles in deinem Leben. Nichts ist ihm verborgen. Und so wie er die Witwe tröstet und ermutigt, so spricht er auch zu dir. Weine nicht, gib deine Hoffnung nicht auf. Ich bin gekommen, um dir zu begegnen und dir wieder Freude zu schenken, um dich zu segnen. Und Jesus, er trat schweigend an die Totenbahre heran und er berührte sie ohne Angst vor Verunreinigung. Die Träger, die nach jüdischem Brauch so im Eilschritt dahin gingen, sie standen still. Und dann lesen wir, wie Jesus mit höchster Autorität ein Allmachtswort spricht, das bis ins Totenreich dringt. Und ich glaube, meine Lieben, es ist nicht übertrieben, hier von einer Begegnung zweier Feinde zu sprechen. Der Tod, er wird vom Apostel Paulus in 1. Korinther 15 als der letzte Feind bezeichnet. Am Stadttor von Nain begegnet der Tod Jesus Christus, dem Fürst des Lebens. Und der Tod, er wird in der Bibel manchmal bildlich als eine Person beschrieben, die so auf einem fahlen Pferd daherschreitet. Offenbarung 6 lesen wir das. Und so können wir uns vorstellen, wie er zuerst noch an der Spitze dieses Trauerzuges triumphiert, denn er hatte ja diese Menschen so fest im Griff, er hatte das Leben dieser Mutter zerstört. Dieser Junge war sein Raub geworden. Wer kann ihn daran hindern? Wer hat die Macht, sich dem Tod entgegenzustellen? Der Tod ist der letzte Feind. Und es steht in der Bibel, nicht nur durch die Trennung des Körpers von der Seele, sondern auch für die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott steht der Tod. Und er ist die Folge der Sünde, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat, kam der Tod in diese Welt. Und auch wenn der moderne Mensch die Realität des Todes so gut er kann verdrängt, indem er sich eben in Geschäftigkeit und in Abwechslung und in Zerstreuung begibt, in billige Erklärungen wie eben, ja, der Tod ist eben ein Faktor der Evolution, so bleibt doch immer diese gewisse Angst vor dem ungewissen, heimlichen, plötzlichen Tod. Wer hat also die Macht, sich diesem Megafeind, dem Tod, entgegenzustellen? Es gibt nur einen, der es wagt und der die Macht hat. Das ist Jesus, der Sohn Gottes, der Fürst des Lebens. Und er wandte sich dem toten Jungen zu und sagt nur einen kurzen Satz. Aber er sagt ihn in aller Klarheit: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Nicht irgendwer spricht den Jungen an, sondern der lebendige Gott. Und er spricht das Wort in einer Imperativform. Er gebietet. Und dieser majestätische Ruf unseres Herrn, er dringt nicht nur an die Ohren der versammelten Volksmenge, sondern er dringt bis in die Tiefen des Totenreichs hinab. Und der Tote, er vernimmt das Lebenswort aus dem Mund des Lebensfürsten und er richtet sich auf und er fängt an zu reden und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück. Was für eine schöne Ausdrucksweise. Er gibt ihn seiner Mutter zurück. Ich habe dieses Bild gefunden im Internet. Ich weiß nicht, dieses aus einer Kinderbibel oder aus einem Film, keine Ahnung, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Es ist eigentlich ein expressives Bild. Diese Frau, ihre Augen. Hier, Frau, ist dein Sohn. Das Wunder geschah sofort. Der Tod wurde sofort besiegt. Und meine Lieben, glaubt mir, dieser junge Mann von Nain, der war nicht scheintot. Er war absolut tot. Da gab es keine Hoffnung mehr. Und als Jesus rief, da reagierte der Junge. Und es dauerte keine Monate und auch keine Stunden und noch nicht einmal einige Minuten. Sofort stand er auf und begann zu sprechen. Wir haben es also hier mit einem direkten Eingreifen Gottes zu tun. Jesus Christus, der Gottmensch, offenbart sich hier als der Fürst des Lebens. Niemand anders würde solch einen Anspruch über den Tod wagen. Keiner von uns würde dies von sich aus können. Aber der, der uns hier begegnet, ist der lebendige Gott. Das Reich des Todes ist durch Jesus überwunden. Er ist der ewige Gott, der in das Nichts hineingerufen hat, es werde Licht und es ward Licht. Er ist der Fürst des Lebens, der vom Tod zum Leben befreit. Und nur er hat die Macht über den Tod. Wenn der lebendige Gott spricht, dann geschieht es. Und Jesus, er durchbricht die Trauer, er durchbricht die Mauer der Frustration, die Niedergeschlagenheit. Und er stellt wieder her. Das Einzige und Liebste, was der Mutter genommen wurde, bekam sie durch die Gnade Gottes wieder. Und das soll uns ermutigen und Hoffnung schöpfen lassen, meine Lieben. Vielleicht denken wir jetzt auch an alle Freunde, Verwandte, an Ehepaare, die eben nicht echte Nachfolger Jesu sind. Und die wir leben und die uns schon lange am Herzen liegen und für die wir schon lange beten. Wenn Jesus in ihr Leben hineinspricht, und sei es nur ein Wort, dann werden geistlich Tote lebendig und ihre inneren Augen können Jesus sehen und ihre inneren Ohren können seine Stimme hören. Gott hat die Macht zu rufen und lebendig zu machen. Und möge er es verstärkt tun, denn Tote können diesem Ruf nicht widerstehen. Und er hat auch die Macht, in die Schwierigkeiten und in die Nöte unseres Lebens hinein einzugreifen, Depressionen zu beseitigen und neue Kraft und Zuversicht zu schenken. Beten wir doch, dass die Trauerzüge dieser Welt durch Gottes Kraft gestoppt werden und dass noch viele geistlich Tote sich von ihren Bahren erheben und geistlich lebendige Menschen werden. Was war die Reaktion auf Gottes Lebensaktion am Stadttor von Nain? Vers 16 haben wir gelesen, dass eine große Ehrfurcht über alle kam. Sie beginnen Gott zu loben und zu preisen für das Wunder, das sie gerade erlebt hatten. Anbetung, Lobpreis ist immer die Reaktion auf Gottes Wunderwirken, wenn man Gott erkennt. Und diese Leute, sie können nicht schweigen, sie müssen von Jesus und seiner Macht über den Tod weitererzählen. Im ganzen jüdischen Land sprach man von dieser Totenauferweckung. Wenn ein Mensch Gott begegnet, wenn er die Auferstehungskraft Gottes erfährt, dann will er eigentlich auch anderen Menschen begeistert davon erzählen. Man kann nicht schweigen von dem, was man mit Jesus erlebt hat. Und doch sehen wir in der Reaktion der Menschen damals, dass sie Jesus noch nicht im vollen Umfang erkannt hatten. Denn sie sagen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Eigentlich eine wunderbare Erkenntnis und doch zu wenig. Die Menschen damals meinten, einen Propheten zu sehen. Nach 400 Jahren Schweigen, da wirkte Gott wieder durch einen Propheten. Aber leider sahen sie in Jesus nur einen Propheten und nicht den Propheten. Aber Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes. Und wisst ihr, als Jesus einmal später seine Jünger fragte, was sagen eigentlich die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Da antworteten die Jünger, einige halten mich für Johannes den Täufer und andere für Elia und wiederum andere für Jeremia oder einen der Propheten. Für die Menschen war er einer unter vielen. Und dann fragt Jesus, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann gibt Petrus von Gottes Geist diese Antwort, diese inspirierte Antwort: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Prophet ist viel zu wenig. Auch wenn Jesus ein prophetisches Amt hat, unsere muslimischen Mitbürger sehen Jesus nur als einen Prophet. Aber er ist auch der Sohn Gottes, der Fürst des Lebens, Gott selbst in seinem Sohn. Und zu dieser Einsicht, zu diesem Verständnis konnte sich das Volk Gottes damals in Israel nicht emporschwingen. Wir haben also in dieser Botschaft diese Begegnungen am Stadttor von Nain auf uns wirken lassen. Zwei ganz unterschiedliche Menschenzüge begegnen sich dort und auch zwei ganz unterschiedliche einzige Söhne trafen aufeinander. Und wir konnten die Barmherzigkeit unseres mitleidenden Herrn und dieser leidenden Witwe bewundern und durften auch sehen, wie sich diese zwei unversöhnliche Feinde begegneten und wie sich Jesus als der Fürst des Lebens offenbarte. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn diese Botschaft von diesen Begegnungen an diesem Totensonntag 2019 uns zur Glaubensstärkung diene. So in dem Sinne von Johannes 20, wo es heißt, das, was hier berichtet wird in den Evangelien, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr gestärkt werdet in eurem Glauben an Jesus Christus, den Messias, dem Sohn Gottes. Und dass durch den Glauben an ihn ihr in seinem Namen Leben habt. Jesus leuchtet hier in diesem Bericht als der besondere, der einzigartige, der einmalige Sohn Gottes auf, als der Fürst des Lebens. Und wir können durch ihn gestärkt werden im Glauben. Ein paar Verse später in Lukas 7 lesen wir, man soll ja immer den Kontext, wenn man ein Wort Gottes auslegt, untersuchen. Da lesen wir, dass Johannes der Täufer in einem dunklen Gefängnis sitzt, von Zweifeln angefochten. Bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten, lässt er durch zwei seiner Jünger fragen. Und was bekommt er als Antwort? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und wisst ihr, ich bin absolut sicher, dass diese Antwort das Vertrauen des Johannes im Gefängnis getröstet und gestärkt hat. Und so kann dieses Wort von Jesus, dem Fürst des Lebens, auch deinen Glauben heute stärken. Befindest du dich auch in einem Trauerzug? Verstehst du Gott und die Welt nicht mehr? Das, was dir so viel bedeutet, ist dir plötzlich genommen worden. Wie soll es weitergehen? Wir haben in dieser Geschichte gesehen, dass Jesus in deine Traurigkeit und Einsamkeit hineinsprechen kann. Er kann diesen Trauerzug stoppen. Er kann ein Machtwort sprechen. Und du darfst erleben, wie er dich wieder aufrichtet und wie er dir neue Kraft gibt. Und du darfst leben. Es ist ihm nicht gleichgültig, wie es dir geht. Er geht nicht an dir vorbei. Er bleibt bei dir stehen. Und er rührt dich an. Weine nicht, sagt er. Und dann weiter in Autorität. Ich sage dir, stehe auf. Wenn Gott spricht, kommt die Kraft des Heiligen Geistes und sie wirkt mit Macht. Und Gott stellt wieder her. Und er verwandelt Trauer in Freude. Und er macht geistlich Tote lebendig. Und das dürfen wir auf jeden Fall wissen heute am Toten Sonntag. Wenn unser Körper immer älter wird und zerfällt und stirbt, ist das nicht das Ende. Denn der Tod hat keine Macht über diejenigen, die auf der Seite des Lebensfürstes stehen. Das stärkt meinen Glauben. Und wenn jemand hier ist, der noch keine echte lebensverändernde Begegnung mit dem Fürsten des Lebens erlebt hat, dann wünsche ich, dass diese Botschaft ihm oder ihr zur Glaubensfindung dient. Dass er oder sie wirklich erfährt, was es bedeutet, geistlich lebendig zu werden und neues Leben zu bekommen in Jesus Christus. Es ist heute noch möglich, aus dem Zug des Todes auszusteigen und in den Zug des Lebens einzusteigen. Und wisst ihr, niemand weiß, wann dieses irdische Leben zu Ende ist. Daran sollten wir uns an diesem Ewigkeitssonntag auch erinnern. Mein Onkel Heinrich, der hatte damals an dem Tag, als er starb, vorher mit seinen Freunden gefeiert. war fröhlich, zufrieden, hat nie gedacht, dass er ein paar Stunden später tot sein wird. Wer Jesus Christus sein Leben schenkt, wer glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, gekommen in diese Welt, um am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden zu sterben und uns vom ewigen Tod zu befreien, wer das so im Glauben annimmt, der wird beschenkt vom Fürst des Lebens. Beschenkt nicht nur mit einem sinnvollen, erfüllten Leben hier, sondern mit ewigem Leben. Lass uns beten.